So, heute wieder eine richtig volle Folge mit vielen gemischten Sachen, wenig Fundstücken, Markus, oder?
Genau, also wir haben Sommerloch, aber wir haben es gestopft mit Check-in. So kann man
Ja,
es,
aber
glaube ich,
richtig
schon
schöne
sagen.
Sachen sind da drin,
Ja.
zum Beispiel.
Boah, jetzt hast du mich ja völlig erwischt. Ich hatte mir was ganz anderes überlegt. Aber ich könnte ja sagen, wir haben Fast-MCP zum Beispiel als Tipp.
Ja, wir haben von eTracker den GTM-Container mal, Importer mal überlegt, angedacht, was das sein könnte.
Genau, wir
Ein
haben.
Block-KI-Bot, der durchdreht.
Genau, wir vermissen jetzt schon Google Click-IDs und wir haben einen Ausflug in die Vergangenheit.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 148. Folge deines Lieblings-Analytics-Podcasts. Hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt, wie jeden Monat,
Markus Bersch, hallo zusammen.
und Markus, wir machen das jetzt schon fast 9 Jahre, weißt du das eigentlich?
Ja, ist bald soweit.
Ich dachte schon, wir hätten unseren 10. verpasst.
Nee, also Oktober, November, irgendwie sowas ist das, ne?
Genau,
So,
genau.
ja.
Im nächsten Jahr haben wir noch ein bisschen Zeit. Darum. Und heute, Housekeeping haben wir gar nichts, oder?
Nee, ich habe jetzt nicht mehr zu allerletzt nochmal in die Mails reingeguckt, beziehungsweise in die Kommentare geschaut auf den letzten Drücker, aber gestern war nix. Wenn da jetzt noch was
Doch.
da reingekommen ist, dann können wir ja nächsten Monat drüber reden.
Sommerferien sind ja auch
Genau.
gewesen, noch, wie auch immer. Irgendwie so. Okay, dann würde ich mal sagen, springen wir dann direkt dann in unseren Check-in. Du hast was von Pivik Pro in unsere Shownotes gepackt.
Ja, ich bin auch nicht der Einzige, der es ein bisschen komisch fand, glaube ich. David Bajeko hatte auch was auf LinkedIn gepostet. Pivik Pro hat halt an die Leute, die den Core-Plan nutzen, Mails rausgeschickt und das fing so an mit we have exciting news for you und wir sind total gethrillt, uns irgendwie mitzuteilen, dass es ab jetzt irgendwie Geld kostet. Und das Wording war einfach total ungeschickt, fand ich. Nicht als einziger, glaube ich. Aber die gute Nachricht darin ist, dass die Frist bis Februar 2026 verlängert war. Ursprünglich hieß es ja mal im Dezember Schluss. Das heißt, man hat jetzt noch ein bisschen länger Zeit, um darüber nachzudenken, wie es so weitergeht. Die Preise
Ja, oder
haben
die
sich
Freigabe
erstmal.
der Jahresbudgets abwarten.
Oder
Das ist ja
sowas,
genauso
genau.
ein großes
Ja.
Problem bei so großen
Ja.
Accounts dann,
Ja, kann
schätze
schon
ich.
durchaus sein. Jedenfalls hat man das dann auch mal verlängert. Und dann gab es, das waren die News von Pivik Pro. Und dann gab es von eTracker auch News. Die verschicken ja auch regelmäßig Newsletter. Da gibt es auch immer irgendwelche Änderungen, weiß ich nicht, in diesem Bericht ist jetzt dies drin und in jedem das. Was jetzt aber drin stand, ist, dass der eTracker GTM-Container importiert. Also der eTracker hat ja auch einen eigenen Tag-Manager, eigenes Consent-Management und das arbeitet jetzt auch. Also da ist wohl auch die Unterstützung mit anderen Consent-Management-Tools verbessert worden. Aber ganz besonders nennenswert fand ich das mit dem GTM-Container-Import. Ich habe das bei Pivik Pro damals schon irgendwie gesagt, ob 99 oder 98 oder 95% wirklich genug sind, weil die anderen 5%, die dann nachher fehlen, können richtig Ärger machen. Ne? Und solange man keine Feature-Parity erreicht hat, ist es halt schwierig, was zu importieren. Ne? Das wird dann wahrscheinlich in vielen Fällen hinhauen, wo alles nur Standard ist. Aber keine Ahnung, ich habe mich mit dem eTracker Tag Manager noch nie auseinandergesetzt. Deswegen wollte ich hier mal weiterfragen, ob das denn schon jemand gemacht hat. Gibt es da Erfahrung? Hat da jemand mal einen erfolgreichen Import gemacht oder einen unerfolgreichen Import?
Ja, also dazu kann ich sagen, ich nicht.
Nee, genau. Gut. Aber es
Also
gibt
ich
ja
habe
noch.
mich in eTracker, habe ich, also ich habe eTracker ja mal benutzt tatsächlich. Ist ja glaube ich schon 20 Jahre her. Fand ich damals auch nett, aber seitdem nicht mehr.
Ja, also ich habe, oder muss ich jetzt sagen, hatte einen Kunden, weil es ist etwas ruhig geworden in letzter Zeit, der mit eTracker arbeitet. Habe selber auch noch so einen, aus historischen Gründen einen eTracker-Account. Aber da habe ich tatsächlich noch nie nachgeschaut.
Ja, aber wenn die den Tech-Manager importieren, dann können die einfach das JavaScript ausspielen, das einfach nicht ändern kann. Das wird doch schon reichen.
Ach so, ja gut.
Oder?
Ja, das wäre die Read-Only-Lösung, genau. Oder du musst immer den Tech-Manager eine Änderung machen.
Du redest jetzt direkt schon zur nächsten News gesprungen mit Borlabs-Cookies, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Weil die haben das ja. Also da kannst du ja den Tech-Manager jetzt ja sozusagen das
ja.
JavaScript importieren.
Ja, das stimmt.
Und bei jeder Änderung musst du es dann wieder aktualisieren.
Ja, das glaube ich nicht. Ich denke, also ich weiß nicht, ob man das Abrufen der lokalen Version auch manuell anstoßen kann. Aber ich gehe davon aus, dass das regelmäßig gemacht wird und nicht einfach nur eine Version da lokal gecached wird und dann nie wieder.
Gemacht werden muss. Du musst den Knopf drücken. Ich hab vorhin nachgeschaut.
Ach, es gibt einen Knopf. Okay.
Also du musst dieses Aktualisieren drücken vom Consent Manager vom Warlabs.
Ja, okay.
Da stand nirgendwo, dass das von alleine geht.
Ah.
Und da habe ich gedacht, boah, noch eine Fehlerquelle mehr, die man uns aufmacht. Das finde ich immer toll, wenn so Setups immer komplizierter werden.
Ja, aber ansonsten ja eigentlich eine gute Idee. Also wir haben ja zwar jetzt eins übersprungen, aber wir können die Reihenfolge ja nicht ändern.
Die kennen ja nur wir die Reihenfolge.
Ja, also mir ist halt aufgefallen, dass beim Borlips-Cookie diese Option besteht halt, dass man den Google Tag Manager Container auch lokal ausliefern kann. Das heißt, es gibt eine lokale Kopie. Ich habe keine Ahnung, ob das eine neue Option ist oder nicht. Ich bin halt nur jetzt vorgestern oder so zum ersten Mal drüber gestolpert, als ich mal wieder in einem Borlips unterwegs war.
Das ist seit der Version 1.3923.
Dann ist das also ja eine uralte Geschichte.
2.3. Ja, ich kenne die Version nicht so aus.
Ja, die sind doch jetzt bei 3 irgendwas. Das war doch die große Umstellung von 2 auf 3, die jetzt noch nicht bei allen durch ist. Und ist ja eigentlich eine gute Idee, gerade jetzt eben im Zusammenhang mit dem Urteil, wo wir letzten Monat auch schon drüber gesprochen haben, ne? Das ist jetzt ist jetzt so grau wie Kohle, die Grauzone, ne? Und es gibt auch erste Leute, die deswegen angeschrieben werden und es ist wahrscheinlich.
Von wem?
Von Landes. Datenschutzaufsichtsbehörden. Die lassen ihren Scanner jetzt auch gucken, ob der Tag Manager schon geladen wird oder nicht. Und schreiben dann auch irgendwie automatisiert an, nehme ich mal an. Ja? Wenn die KI euch erwischt, kriegt ihr von der KI Post. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass den Tag Manager mit an den Statistikkonsens zu hängen, ist in der Regel unproblematisch. Ne? Diese 0, so und so viel Prozent, die dir vielleicht dann nicht erwischt, weil die dir nur Marketing-Zustimmung geben, aber nicht Statistik, auf die sei dann verzichtet, würde ich meinen.
Ja, aber der Hinweis für diejenigen, die das selber umstellen, bitte abklären, was das mit eurem Tag Manager macht, wenn ihr einfach da das Verhalten ändert, weil sonst kann es passieren, dass eigentlich Sachen nicht mehr so funktionieren wie vorher.
Genau, ne? Habt ihr vielleicht euren Meta-Verification, Meta-Tag da nicht mehr drin oder sonstigen Schnickschnack. Also solange der Tag-Manager wirklich nur zum Tracking dient und dafür sollte er ja eigentlich im Idealfall dienen, ist es kein Problem. Aber du hast recht. Ne? Also es gibt ja Tag-Manager, in denen sind auch Dinge drin, die auch überhaupt nicht auf Consent angewiesen sind. Es gibt auch Tag-Manager, die dazu benutzt werden, das Consent-Management-System zu laden. Das kannst du jetzt natürlich eigentlich vergessen oder du musst dafür sorgen, dass das Ding nicht mehr von Google geladen wird. Es gibt ja Wege. Wie zum Beispiel den von Borlips. Also da gibt es diese Option schon ewig. Ich bin da wahrscheinlich einfach nur jetzt versehen drüber gestolpert. So, und dann hatte ich ein Ding, wo ich nochmal darauf hinweisen wollte. Wir haben ja gesagt, im Check-in dürfen durchaus auch Links sein, solange sie zu LinkedIn gehen. Ich habe einen reingepackt zu einem Post vom eben schon genannten David Vallejo, der eine Riesenliste erstellt hat von, und da waren auch eine ganze Menge Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, von Tools, die im weitesten Sinne der Webanalyse dienen. Wahrscheinlich sind viele Reporting-Tools dabei, wie zum Beispiel hier, weiß ich nicht, Fathom ist auch auf der Liste, ne? So. Und so ein paar andere. Aber viele davon kannte ich tatsächlich nicht. Allen voran Plausible, haben wir natürlich ein paar Mal drüber geredet. Die zwei Listen sind eine Liste von Tools, die man selber hosten kann. Und die zweite Liste ist eine Liste von diesen privacy-friendly Tools, die in der Regel von sich selbst behaupten, ohne Zustimmung benutzt werden zu können. Und auch da sind ganz viele Sachen dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wer Langeweile hat, kann die sich alle mal angucken und einen tollen Vergleichstest schreiben, der kleinen Tools oder so. Der Michael guckt hin und her. Kennst du die alle?
Ja. Nee, ich kenn alle. Ich hab sie alle ausprobiert. Nein, natürlich nicht. So viel Zeit habe ich auch schon wieder nicht.
Also vom Chronitor, Fox Matrix, Gorg oder Gorge, wie auch immer, Parsley, Hitslink, Metrical, habe ich noch nie was gehört, Plain Signal auch nicht, Tiny Analytics, Cabin, Skynet, das klingt schon fast wie Skynet. Krass.
Ja, wo ich gerade drüber gestolpert war, das ist auch Post-Hoc in der Liste, der self-hosted und ich dachte, das wäre nicht eine SaaS-Lösung. Da war ich gerade ein bisschen gestolpert.
Vielleicht habe ich vertan.
Kann natürlich beides sein.
Ja, eben. Ne? Also genau wie bei Plausible oder Umami gibt es ja eben die eigentlich mehr bekannte und wahrscheinlich mehr genutzte On-Demand-Version, aber die kann man sich eben auch selber auf seine Server bügeln.
Ja, tatsächlich. Postdoc ist tatsächlich ja Open Source. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die haben eine Version, die Open Source ist, also self-hosted. Weil ich hatte das irgendwo gelesen, die Tage hatte ich auch in die Shownotes gepackt mit Postdoc. Hast du es schon mal benutzt? Hm. Weil das kann ja alles.
Ja, da ich nicht genutzt aber, habe, sage ich jetzt einfach mal ja.
Aber die Website sieht aus wie vor 10 Jahren, würde ich sagen, so ein bisschen.
Ja, das ist ja immer ein gutes Zeichen eigentlich, wenn man keine Zeit hat, sich um seine eigene Website zu kümmern, hat man andere Probleme. Dann läuft der Laden in der Regel.
Das kann sein. Das sieht ein bisschen anders aus, finde ich, so ein bisschen, ja. die Buttons und so. Aber
völlig off-topic ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es ja irgendeine Regel muss, nach der LinkedIn hingeht und Links in Posts mit dem eigenen Shortener kürzt oder nicht. Vielleicht ist es tatsächlich nur die Länge der URL oder sowas. Aber es sind ja so ein paar, wo jetzt irgendwie gekürzte LinkedIn-Links sind in diesem Post und ein paar, wo man direkt die URL lesen kann. Verwirrt mich jetzt gerade enorm.
Oh, hast du das mitbekommen, wo du gerade jetzt, wo wir jetzt von Höchstchen auf Stöckchen kommen? Ja. Auf dem Android-Telefon, du hast auch ein Android, ne?
Ja, ja.
Dass irgendwann Google angefangen hat, die Links zu kürzen, die man sich abspeichert mit dem eigenen Link-Shortener aus dem Chrome-Browser auf dem oder sonst von irgendwelchen Anwendungen auf Android.
Nee, habe ich noch nicht gemerkt.
Ich habe es gemerkt, als ich mir die in Raindrop abgelegt habe, waren immer so Share-Links von Google. Kann man auch wieder abschalten. Das ist aber eine extra Funktion, haben die irgendwann eingeführt, dass man da so Shortener-Links hat plötzlich. Fand ich sehr merkwürdig.
Also wenn ich mir was merken will, dann gehe ich ja tatsächlich hin.
Und schickst in WhatsApp.
Nein, da kann ich ja gar nicht.
Schreib dir ab.
Geh beim Browser in die Adresszeile, klick die an, kopiere mir dann irgendwie die URL und pack mir die dann manuell irgendwie in meinen, da musst du noch mal reingehen, Notizding, was ich in Google Keep habe. Ja. Ich benutze da gar keinen Save to Google Keep oder sonstige Geschichte.
Also auch einfach nicht teilen, weil es ging ja für den Teil-Link war es schon.
Nee, genau. Nee, hab ich schon noch nicht gesehen.
Ja, okay. Das dazu. Yeah.
Was ja, interessiert es die denn, was wir für Links teilen? Ja, Gott. Ja. Ist bestimmt nur ein Service aus guten Gründen.
Ja, bestimmt so eine Safety, dass man da nicht irgendwo auf komische Seiten kommt.
Genau. Damit man nicht so lange Links speichern muss, sondern kurze Links. Das ist gut für die Umwelt.
Genau. Weil ich dazu keinen Link habe. Sag mal, ist jetzt die Google Click ID im Safari weg oder ist sie nicht weg?
Ist denn schon soweit? Nee.
Müssen wir doch erst im September. Die Lösung kommen schon alle. Die Lösung kommen alle überall.
Ja, aber am X. September ist es doch soweit.
Ja. Und bitte seid vorsichtig bei den Lösungen, nicht, dass ihr euch euer eigenes Setup kaputt spielt, wenn der eine nicht weiß, was der andere tut. Hatten wir beim letzten Mal auch schon, wo du sagtest, da bist du ja nur drin bei euch. Aber sonst, wer die Parameter ändert, bitte.
Das kann spannend werden, genau.
Langfristigkeit irgendwie versuchen beizubehalten. Und dann habe ich eine coole News mitgebracht. Es gibt jetzt bei BigQuery einen Limit für die Usage.
Mhm.
Weißt du, diese 15.000 oder 60.000 oder 200.000 Dollar im Monat oder so plötzlich durch eine Abfrage zusammengekommen sind, die können jetzt bald nicht mehr passieren. Und zwar gibt es eine Default Usage für alle neuen Accounts oder alle ab 2000 irgendwas von 200 TIB sind TB-Byte, oder? Weißt du das? TIB sind TB-Byte? Ich glaube, das sind TB-Byte. Pro Tag. Ist cool, oder?
Ja. Also, wenn man das auf einen vernünftigen Wert runterstellt, ist wahrscheinlich cool.
Nett, also,
aber das hat ja jeder 15 Mails gekriegt hier. Review, Default, Usage Limits, bevor.
Ich lese sie immer selten, solche Mails, weil ich habe auch die, dass ich meine BigQuery hier, BigQuery gespeicherten Dinge muss ich auch noch ändern, sagen die mir immer. Die hier, wie heißen die Abfragen?
Ja, also benutze einfach irgendwas auf der Google Cloud Plattform. Du bist nie einsam, ne? Kriegst auf jeden Fall unregelmäßig Post zu irgendetwas. Jetzt musst du dir dies angucken.
So wie für
Action
den hier
required hier und Action required da. Und
darum, die haben auch bei den Developern, haben die auch einen E-Mail für den Overwhelmed irgendwas. Kriegst du die auch?
Nein.
Der Newsletter heißt extra für den Overwhelmed irgendwas. Hier.
Nee, genau.
Der sehr passt. Aber auf jeden Fall 200 TB-Byte TB-Byte sind pro Tag sind ungefähr 1.000 Euro. Nur mal, um das in eine Relation zu packen.
Ja. Hast du ja schon mal, also besser als 20 verballern, ne? Also 20.000. Mhm. Dass man weiß, was man getan hat.
Genau.
Jo.
So, na, ja. Da habe ich Vibe-Coding-Tools wieder auf der Liste. Diese lustigen Tools. Das war, letztens war wieder so ein Analytics-Tool, was wieder alles mögliche konnte und so. Und dann habe ich mich mit meinem Ausprobier-Account mal eingeloggt. Dann war das OAuth, also die Freigabe von einer Property oder generell auf alle Analytics-Sachen und so. Und als dann das OAuth fertig war, wurde ich dann direkt zu Figma weitergeleitet. Kennst du Figma? Ja, ne?
Ja.
Weil der wahrscheinlich dann sein Tool entwickelt hat oder so. Ich habe keine Ahnung, warum plötzlich ich auf Figma gelandet bin. Aber irgendwie war das sehr, sehr merkwürdig. Ich habe gedacht, so, okay, jetzt schnell wieder sperren, egal ob das ein Nebenaccount ist, wo nicht viel drin ist, schnell wieder lösen. Und dann denkt daran, im Google-Account könnt ihr selber euch von solchen Anbietern dann wieder selber lösen, ohne dich da einloggen zu müssen. Gleich das, die Zugriffsrechte wieder wegnehmen, weil sowas ist nicht fein. Finde ich zumindest.
Nee, selbst für einen Ausprobier-Account schlimm.
Ja. Alleine das, oh Gott, was, wenn da sich normale Menschen einloggen mit ihrem Firmenaccount oder irgendeine Agentur mal aus Spaß oder aus zum Ausprobieren mal testet.
Jo.
Okay, dann wären wir mit dem Check-in schon so weit durch, oder? Hast du noch irgendwas?
Sieht's aus? Nein, passt so. Dann können wir in die KI-Ecke gehen. Ja.
Ich habe heute die ganze Zeit das Gefühl, dass wir gar nicht aufnehmen, dass ich das vergessen habe, aber nehme ich auf, ne? Ist doch alles.
Ja, also läuft, bei mir sieht es nach Aufzeichnung. Ich habe eben einen Hinweis bekommen. Wir tun jetzt mal so, als würde alles funktionieren. Wenn ihr das hier nie hört, werdet ihr es ja auch nie hören. Insofern
was. Ja, dann kommen wir jetzt in die AI-Corner. Stellen wir uns nochmal rein. Und du hast da was reingepackt.
Genau, ich habe auch noch mal was reingepasst. Ja, ich habe es eigentlich noch nicht angefangen. Ne? Also man muss ja nicht alle 30 Tage eine 30-Tages-Challenge
machen. Nee, auf keinen Fall.
Und ich bin auch in den Nachwehen der letzten und hatte andere Prioritäten. Aber ich habe in der letzten Woche dem Analytics Pioneers Training teilgesessen. Und da ging es völlig überraschend, weil es eigentlich um Tealium AI Stream gehen sollte. Aber der Markus hatte sich entschieden, dass wenn man das gezeigt hat, ist man nach 10 Minuten fertig. Also erklären wir lieber erstmal, was ein MCP-Server ist. Und er hatte ein schönes Beispiel gebaut mit FastMCP, also einem Framework, mit dem du relativ zügig deinen eigenen MCP-Server aufbauen kannst. Da habe ich ein bisschen mit rumgespielt, fand ich eigentlich ganz lustig. Das ist halt so abstrahiert, dass du wirklich überhaupt nicht mehr wissen musst, wie es funktioniert. Das ist so Vor- und Nachteil zugleich. Aber man kommt eben, wie der Name schon sagt, sehr schnell zu Ergebnissen. Wenn du irgendeine API kennst, kannst du die anprogrammieren, hast du schwubbeldiwupp einen MCP-Server draus gemacht. Ist, glaube ich, nicht verkehrt für alles, was man anzapfen will, ohne irgendwelche Mittelsmänner da drin zu haben. Wenn irgendwer jetzt sagt, ich habe einen tollen MCP-Server für XYZ und du sagst, ja, ich will aber deinen Kram nicht nutzen, dann ist damit eigentlich in der Regel schnell was selbst aufgesetzt. Das ist zumindest mal mein Fazit bisher.
Ja, aber Mittelsmänner hast du ja oft. Ich kann es im Code gucken, wo es lang geht. Weil
meine hast du in der Regel nicht. Nee, aber du weißt, was ich meine.
Du hast nur fremden Code. Also was ich viel besser finde, ist, dass du halt wirklich vernünftig was machen kannst. Dass du deine Methoden vernünftig beschreiben kannst, dass die Systeme die auch verstehen.
Genau. Also was, das jetzt, auf jeden Fall. Was jetzt nicht garantiert, dass wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Dienste über MCP-Server angeschlossen hast an dein Rechengehirn und die haben Funktionen, die, auch wenn die aus einem völlig anderen Bereich kommen, aber sagen wir mal ähnlich angesprochen werden würden, dann kann es natürlich immer noch zu Verwirrung kommen. Ne? Und dann sagt er die KI, ja klar, kann ich dir jetzt hier irgendwie aus XYZ holen, du wolltest aber eigentlich was von ABC haben. Das kann natürlich immer noch sein. Aber ich fand es wirklich, wenn man wirklich ganz, ganz schnell zu Ergebnissen kommt, fand ich das relativ beeindruckend und habe gedacht, da kann man mal drauf hinweisen.
Ja, irgendwann muss ich nochmal Python lernen, glaube ich. Ist ja nicht so meine Welt. Ich mache da lieber ressourcenintensiver.
Ja, du musst es ja nicht mit Python nutzen. Also ich habe jetzt tatsächlich...
So FastMCP ist doch Python, oder?
Nur Python, keine Ahnung. Ich hatte gedacht, da könnte man auch Node.js mitsprechen oder so. Hätte ich vermutet. Aber ich habe es nicht versucht, weil das ja normalerweise eben nicht mein Ding ist. Ideal. Wenn ihr, ich versuche es immer wieder, ne? So, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen damit habt oder sagt, ach Mensch, Michael, vergiss FastMCP, nimm noch XYZ-MCP und dann kannst du TypeScript benutzen, deine Lieblingssprache, dann ist das vielleicht mal ein Kommentar wert hier bei uns.
Gerne. Tipps immer gerne in die Kommentare oder auch per LinkedIn oder Brieftaube oder was auch immer.
Genau. Und dann nochmal jetzt ganz kurz das Thema AI-Traffic. Ja, AI-Traffic ist ja ein Riesenproblem und ihr müsst euch alle eure eigenen Channel-Groups bauen. Und ich habe exemplarisch, weil wirklich jeden Tag gefühlt da irgendwer was auf LinkedIn teilt zu dem Thema, ähnlich wie das Click-Identifier verschwinden, habe ich hier nochmal bei Cardinal Path in den Blog eingepackt. Weil es da weniger darum geht, was du tun solltest, sondern erstmal, warum das denn überhaupt vielleicht nötig sein könnte oder nicht, kann man eben geteilter Meinung sein, aber da sind mal ein paar Argumente dafür, warum man sich die Mühe machen sollte. Mehr ist dazu, glaube ich, gar nichts zu sagen.
Okay.
Und das nächste Ding geht schon wieder um MCP-Server, und zwar um den von Google Analytics. Da hatten wir ja beim letzten Mal darüber gesprochen, den gibt es jetzt, und dann gibt es ja auch schon erste Anleitungen, wie man das Ganze nutzen kann. Die meisten basieren tatsächlich auf der auf dem Gemini Command Line Interface. Und so ist es auch bei dem nächsten Blogpost, wenn ich mich recht entsinne, den ich hier verlinkt habe. Es ist ein Beitrag
auf
Medium. Das tut es aber ganz gut. Und da gibt es so ein paar Beispielprompts, wie man eben genau mit diesem Setup Gemini Command Line Interface und dem Google MCP Server von GitHub mit den richtigen Prompts entsprechende Antworten rauskitzeln kann. Ich muss das mal ausprobieren, weil ich muss gestehen, alles, was ich bisher mit dem Google Analytics MCP Server versucht habe, war so, stell eine einfache Frage und du kriegst eine zu erwartende Antwort, aber versuche bitte nichts Komplexes oder ich weiß nicht, vielleicht muss man erst ein bisschen Business-Kontext dazu füttern, dann wird es vielleicht irgendwie sinnvoller. Aber bisher hatte ich jetzt noch nicht das große Erfolgserlebnis mehr dazu, dieses MCP Servers. Jo. Das war's schon. Also
aber du hast jetzt schon einen benutzt.
Aber ich habe jetzt schon mal einen benutzt, genau. Also das
okay, ist mit Gemini oder mit
womit? Mit dem Gemini Command Line Interface. Ich bin ja jemand, der gerne in der Konsole rumfummelt.
Ich auch.
Text only User Interfaces sind genau mein Ding.
Ja, dafür habe ich ja Claude Code, den finde ich super. Der ist ja auch aber komplett auf der Command Line, macht auch sehr schön und der hat hier mit Sub Agents eingeführt, die ich sehr praktisch finde. Aber dazu habe ich, fand ich sehr lustig, weil du vorhin meintest, ja, manchmal heißen ja Sachen gleich bei so MCPs oder so. Claude denkt sich, wie die Welt aussieht und achtet nicht darauf, was eigentlich gegeben ist. Fand ich sehr spannend. Also ich habe in einem Projekt habe ich einen eigenen einen REST-Client, der ihn anspricht, wo alles in TypeScript definiert ist, alle Definitionen, OpenAPI-Protokoll, alles drin ist. Und der Claude denkt sich aber immer wieder, wie die Methoden heißen. Ja, ich dachte, die heißt so. Und auch die Request- und Response-Objekte denkt er sich selber aus. Na, ich dachte, das sieht so aus. Sag ich, aber das steht doch da drin. Nimm doch einfach das, was drin steht. Ach so, ja, kann ich auch machen. Das finde ich schon strange. Dass er einfach so, na, ich dachte, das sieht so aus. Ach, die Methode gibt es gar nicht. Die wirft einen Fehler. Komisch. Ja, komisch, Claude. Ja. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Aber dafür gibt es ja die Sub-Agents, wo du gleich sowas sagen kann. Prüf das zweimal, guck hier nach, guck danach. Und dann macht das doch nicht, weil er denkt, er ist wie ein Mensch und ist faul.
Ja, das mit Beharrlichkeit behauptet wird, dass bestimmte Methoden existieren. Darüber bin ich auch gestolpert dieser Tage. Da ging es um ein Google Ads Script, wo ich gedacht habe, komm, fang mal nicht bei Null an. Ja? Und dann waren da Methodenaufrufe drin, wo ich gesagt habe, Alter, das gibt's aber nicht. Doch, das gibt's auf jeden Fall. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Google Ads API und Google Ads Scripts. Da hat sich sogar Gemini mit schwer getan, das zu wissen. Ich habe gedacht, wenn es einer weiß, ja, dann ja. Gemini. Aber nein. Und spuckte dann immer wieder diese Methoden aus, die zwar in der API drin sind, aber in AdScripts einfach nicht genutzt werden können. Und haben wir das irgendwann ausdiskutiert. Ich habe gewonnen.
Ja, also Claude ist dann relativ schnell auch überzeugt, dass es dann doch mal anders gehen kann. Und danach, wenn man, das ist schon bei, ich meine, wie die Gemini hier Command Line ist, aber bei Claude kannst du inzwischen auf Planning umstellen, dann ändert der auch nichts und so an Code-Zeilen. Sondern dann fragt er erst nach, ob er jetzt loslegen darf. Das finde ich sehr geil.
Ja, ob das geht oder nicht, kann ich ja noch nicht sagen. Ich habe da bisher nur an der Oberfläche gekratzt, wie gesagt. Ich glaube, da werde ich weiter dran rumbasteln. Ist wahrscheinlicher als irgendwas anderes. Oder ich werde mir vielleicht dann tatsächlich mal ein lokales Olama gönnen. Wird das hier mal auf eine gemütliche Wiese setzen und grasen lassen. Werden wir sehen. So, da sind wir bei der Rubrik, lass uns über Google Analytics reden, müssen wir noch umbenennen. Lass uns über Google Analytics reden, da ist richtig was drin, nämlich genau ein einziger Eintrag. Ich wollte mal nachfragen, ob es inzwischen Erfahrungen gibt zum Thema der neuen Community auf Discord. Ich bin da auf das Thema nochmal gekommen, weil ich, genauso wie der Michael, wenn ich es richtig verstanden habe, eingeladen worden bin zu irgendeinem Community-Building-Kick-Off-Ding nach Berlin im September. Und da scheint sich jetzt ein neuer Community-Manager wirklich zu bemühen, das aufzubauen. Deswegen
war. Nee, da wurde ich nicht eingeladen.
Nein?
Doch,
da hat er mich angelogen. Nee, vielleicht habe ich ihm, hab's ihm vielleicht auch ausgeredet. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass der Michael nach Berlin reist für sowas. Habe ich dir auch nur Unrecht getan. Also da scheint was zu passieren. Vielleicht ist diese Discord-Geschichte jetzt doch kein Rohrkrepierer oder so, keine Ahnung. Aber ihr, die ihr das hier hört, müsstet doch dann da schon längst irgendwie dran teilhaben und profitieren davon, dass es diese Community gibt. Lasst uns das doch mal wissen.
Ja, also registriert habe ich mich da.
Ja.
Glaube ich.
War aber noch kein direkter Benefit zu spüren.
Ich habe mehrere so Discord-Channels aus unterschiedlichsten Gründen und irgendwie sind die wenigsten da wirklich spannend, finde ich. Aber jetzt ist ein bisschen was los. 16 Announcements seit meinem letzten Login.
Na, guck mal.
Und 8 Community-Manager.
Dann als Hausaufgabe kannst du dir jetzt mal ein Bild machen bis zum nächsten Mal.
Online 872 Personen.
Ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer.
Die ersten fangen alle mit A an. Komisch, ne? Ist wahrscheinlich alphabetisch. So. Aber ich muss mir mal verstehen, wie das gut funktioniert vom Lesen her. Es geht immer einigermaßen, ist so komisch. Ist immer so dieses, kann man nicht einfach Foren zurückholen, Markus?
Weiß ich nicht. Ich bin ja ein Discord-Noob. Ich bin ja nur einmal dazu gezwungen worden, irgendwie im Rahmen eines Projekts mich mit Discord auseinanderzusetzen. Dann habe ich gesagt, das ist was für junge Leute.
Oder ich muss mal so eine Threaded-Ansicht finden oder so, weil das ist immer so, man ist immer, ja.
Das Tool ist wahrscheinlich super, der User weiß nur nicht, wie es funktioniert.
Ja, also ich in diesem Fall, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir.
Prima. So, und da diese Rubrik so groß ist, sind wir schon bei den Fundstücken einer Rubrik,
die auch nicht so riesig ist. Genau, es ist nichts passiert bei GA4. Selbst What's New hat es nichts los gewesen.
Hast du gerade GA4 gesagt?
Nein, habe ich bestimmt nicht gesagt. Schneide ich gleich raus.
Ja.
Einmal nur noch, ja, schneide ich einfach das. Einmal, ja. Genau. Ist tatsächlich Juli 21. war das letzte mit Import-Cost-Data from Reddit-Ads. Wen es auch immer interessiert. Danach ist erstmal nichts mehr los.
Bei What's New. Ist ja vielleicht auch Sommerpause. Sommerpausen-Code-Freeze oder ja, so kann man ja, so im Wetter kann man ja nicht von Code-Freeze reden. Da gibt es bestimmt einen besseren Begriff.
Ja.
Aber nicht Meltdown, das wäre doof. Das wollen wir nicht.
Dann, ja, so dann haben wir jetzt unsere eigentlich größte Kategorie, die jetzt nicht gar nicht so groß ist diesmal.
Genau.
Fundstücke.
Ja.
Du hast hunderte von Fundstücken gefunden,
glaube ich. Hatte 105 Stücke wieder im Matomo-Blog. Ich glaube, das ist einfach eine KI, die da völlig durchdreht. Die Themen wiederholen sich auch, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber der Text ist wahrscheinlich unique genug, um zu ranken. Ich ignoriere das einfach und wir gehen gleich zum nächsten Thema. Was du uns da reingepackt hast.
Ja, und zwar hat da jemand Engage Session Tracking für den Tag Manager als GitHub oder als Template gebaut. Also für den Tag Manager mit nicht nur Google Analytics, die Engage Session hat, sondern jedes Tag.
Ja, das heißt also, du definierst, ab wann eine Session engaged ist, anhand von irgendwelchen was, Regeln, wie viele Seiten aufgerufen werden müssen und
Mimimi? 2 Seiten und 10 Sekunden.
Ach so, okay. Also das ist aber einstellbar dann, hoffe ich, oder? Es ist fest.
Soweit habe ich gar nicht geguckt. Weil mir fehlt halt das Schönste, fehlt halt, und zwar die Conversion als engaged. Das ist ja auch noch bei den engaged Sessions dabei.
Ja. Aber das Ding muss sich, also hängt es sich dann an, dass kriegt es irgendwie mit, dass das User Engagement rausgesendet wird, oder dann hat es ja eine eigene Persistenz, muss sich ja selber irgendwo merken, dass 2 Seiten aufgerufen wurden. Ne? Sollte man dann auf jeden Fall wissen, wenn man das einsetzt, dass es jetzt irgendein neues Cookie gibt oder Local Storage Eintrag oder
Session Storage
wahrscheinlich, genau. Das wäre ja auch das Einfachste, das da zu speichern. Wobei wir ja gelernt haben, dass Session Storage eben nicht heißt, dass es ein kurzlebiger Speicher ist. Ich habe Session Storage Einträge erlebt, die älter waren als ein Jahr. Da macht einfach nie jemand seinen Browser zu.
Okay.
Es war Sessions
Deutsch. Ist eine sehr lange Session.
Ja.
Vielleicht arbeitet er rund um die Uhr. Vielleicht war das irgendein Bot, der irgendwie offen gelassen hat oder so.
Genau. Dann habe ich einen Link gefunden zum Thema Google bittet wirklich verzweifelt darum, alle möglichen Conversions zu schicken mit allen möglichen Daten. Ob du nur GCL-ID oder hast, ist wurscht. Hauptsache, es ist eine gehashte E-Mail-Adresse dabei. Du kannst auch andere Identifier einsenden, haben wir ja schon gemerkt. Und die können ja jetzt auch diese GBR-AID und WBR-AID verarbeiten, hatten wir auch schon drüber geredet. Das Ganze nochmal im Google Ads Developer Blog. Und ich habe so das Gefühl, wenn dieser Tag kommt, an dem Safari keine Click-Identifier mehr weitergibt, dann versucht man sich hiermit vielleicht schon mal darüber vorzubereiten. Weil irgendwo muss die Referenz herkommen.
Ja. Aber ich frage mich, das schon die ganze Zeit. Also, jemand klickt bei Google auf ein Ergebnis, also auf eine Anzeige. Google weiß, wo der Klick hingeht. Und Google hat auf der Zielseite auch ein Skript laufen. Dann wissen die doch, wer das ist.
Ich würde vermuten, dass es gar nicht so schwierig ist. Yeah.
Der wollte doch keine Klick-ID, sondern der wollte nur, das ist einfach nur, das, so macht das Facebook doch auch mit den Cross-Domain-Sachen. Die nennen das dann Machine Learning. Wahrscheinlich inzwischen AI. Aber eigentlich ist das doch, dann bräuchte ich da doch. Also.
Ja, wir gucken auf Zeitstempel und IP-Adressen sind fertig. Weiß ich, was das. Ja, klar. Also, wie gesagt, wir werden sehen, wie kaputt die Welt nachher
ist. Dann wird unser Fall wahrscheinlich demnächst nochmal einen IP-Hop dazwischen bauen. Das wäre noch gut, so ein IP-Hop. Dass sie dass man während des Klickens ändert sich die IP-Adresse vom Client.
Ja, das ist wahrscheinlich das nächste, was dann kommt. Das ist dann im ITP. Ja,
aber es ist doch eigentlich, 4. ist das, 5. oder denke ich da zu kurz, Markus?
Nein, du denkst da eigentlich nicht zu kurz. Nein. Also solange, deswegen soll ja GTEC unbedingt in den Browser und am liebsten natürlich vom Google-Server geladen. Dann ist es auch egal, welchen Browser du hast. Ansonsten hast du ja noch Chrome zur Not. Also es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze wahrscheinlich irgendwie zu verknüpfen, auch ohne einen Aluhut aufzuziehen.
Ja, und den meisten fällt es eh nicht auf, weil die sagen, meine Conversion Rate ist gefallen in Google Ads, weil die halt nur noch Chrome messen.
Ja. Und sag mal, wenn du eine Fehlerquote von 10% hast, ist doch egal, dann hast du 90% richtige Signale. Das geht ja darum, dass deine Kampagnen laufen und nicht, dass...
Nee, so fangen wir gar nicht an. Es geht um 100% Marketing. Es geht um 100%.
Ja?
Es nennt sich Performance Marketing und nicht Wahrsage.
Schneiden wir das auch raus. Kein Ding. So. Letztes Fundstück.
Ja, willkommen in den 90ern.
Ja. Der Consent Parser.
Nee, super. Ach so, ich war schon beim Tipp des Monats.
So. Entschuldigung.
Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, so, weil gleich schon Vorfreude.
Genau.
Jeder andere hätte da eine Browser-Plugin draus gemacht.
Genau.
So eine Chrome-Erweiterung. Und aber gleich, erst was anderes. Erst
freut euch. Noch, so, jetzt gab doch noch kurz der Consent. Also das Thema ist schon das gleiche. Es geht darum, dass wir ja an unseren ganzen Requests Richtung Google gehen, diesen GCS, GCD-Parameter haben. Und den einen kann man natürlich ganz gut lesen, aber der andere besteht halt aus irgendwelchen Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Man muss das immer irgendwie übersetzen. Unter consentcheck.pfingster.com oder sowas, keine Ahnung, habe ich dann immer gefunden. Analyticsdebugger.com, genau sowas. Consentcheck,
Analyticsdebugger.com.
Da bin ich tatsächlich immer eine ganze Zeit lang auf so einen Tab gegangen und habe die Dinger dann da reinkopiert und habe gesagt, so hier, sag's mir nochmal. Und dann hat sich der Autor der Werte gedacht, wir können das Ganze ja auch mal als Open Source Library rausbringen. Und das hat er jetzt getan. Das heißt, unter consent.help gibt es den Consent Flag Parser von David jetzt für alle, um die in irgendwelche Projekte zu übernehmen.
Yeah!
Ja, und dann kam mehr oder weniger unabhängig davon.
Denn, in welcher Sprache denn, Markus?
Das ist JavaScript. JavaScript. Dann kam zeitgleich aber unabhängig voneinander, lustigerweise vom Mike Bruns eben einen LinkedIn-Post zum Thema, ich habe mir was gebaut, um diese blöden Consent-Flex irgendwie einfach zu übersetzen, was nicht die diese Bibliothek von David verwendet, aber trotzdem nach meinen Tests keine falschen Ergebnisse rausschmeißt. Da habe ich mir dieses Ding genommen. Und hier.
Stopp mal ganz, wir müssen mal kurz beim David Vallejo bleiben. Ich war gerade auf der Library.
Ja.
Die ist leer.
Die ist leer? Was ist denn da passiert? Es ist
eine License und eine Readme ist da. Nur mal kurz.
Ja. Die Library auf GitHub. License und Readme. Tatsächlich, da ist nicht viel. Na gut, du kannst den Code natürlich live funktionieren sehen unter consent.help. Ja. Aber du hast recht. Ja, ich meine, aber als ich mal nachgeguckt habe, war das anders. Ja, wer weiß, was da passiert ist.
Und der NPM-Link führt auch nur...
Genau, habe ich gerade gesehen. Welt. Package nicht gefunden. Ja. Also diesen Chip mit Vorsicht genießen. Aber das Produkt selber auf der Seite funktioniert ja noch. Ne? Also ihr könnt ja da einen Konsens-Drink reinkopieren und auf den Knopf drücken und dann seht ihr, was Default war und Update-Status von diesem ganzen Consent-Mode-Flex. Darum geht es am Ende des Tages.
Ja.
Und um nochmal zum Tipp des Monats zurückzukommen, der Mike hat sich ein Bookmarklet gebaut. Und das ist das,
Bookmarklet. Das ist so cool. Das finde ich so cool.
Wo ich auch erst gesagt habe, Mensch, das gehört doch eigentlich in eine Extension und dann muss man auch gar nicht mehr irgendwelche Strings hin und her kopieren und dann könnte man das doch gleich in einer Extension anzeigen. Aber ich fand es einfach so cool, dass es das als Bookmarklet gemacht hat. Ich habe es mir dann von ihm geben lassen, habe dann noch ein paar kleine Anpassungen gemacht, also für die Optik, sage ich mal. Und ich benutze das Ding jetzt tatsächlich auch. Ja, also ich habe das bei mir oben in meiner Lesezeichenleiste drin, unter dem schönen Titel GCM. Und es kommt alle naselang vor, dass ich kontrollieren muss, ob wirklich diese ganzen Flags so rübergehen, wie man sich das wünscht. Und bisher bin ich halt unter consent.help oder seinem Vorgänger in einem Tab hingegangen und habe das da reinkopiert. Und jetzt kopiere ich das tatsächlich in einen JavaScript-Dialog im Browser und kriege dann auf der Seite eingeblendet das Ergebnis. Ich feiere das. So, deswegen ist es mein Tipp des Monats.
Link gibt es in den Shownotes und Bookmarklets generell sind eigentlich eine schöne Erfindung gewesen.
Ja.
Aber werden kaum noch genutzt.
Ja. Und ich benutze das Ding jetzt hier auch als Bookmarklet und habe gesagt, das ist mir jetzt gut genug. Ich mache das. Vielleicht baue ich diesen Code irgendwann mal in den GTM-Helper ein. Aber das ist das wäre so eine Funktion, die wirklich dann auch ganz daneben ist. Eigentlich gehört diese Funktion rein in das Plugin von Thomas. In diesen Analytics-Monitor. Wo man da einfach.
Den habe ich gar nicht mehr.
Weil der guckt ja eh schon die ganze Zeit auf Requests und schaut auf die Parameter. Der hat ja eigentlich schon alles. Dann kann er das Ding noch einfach mit ein bisschen Code von David parsen und uns auch noch irgendwie schön anbieten. Thomas, wenn du das hier hörst, die Idee kannst du kostenlos haben.
Die hatte er bestimmt noch nicht, wie ich Thomas
die hatte
kenne.
Er bestimmt.
Doch, Thomas hatte die schon.
Ist das da schon drin? Nein.
Nein, das weiß ich nicht, aber ich schätze, also ist ja nicht so fernliegend. Vielleicht wollte er sich einfach nur sparen, dass man das dauernd aktualisieren muss, wenn sich wieder was bei Google an den undokumentierten Sachen ändert.
Ja. Ja, und das war dann auch der Tipp des Monats und damit sind wir eigentlich schon durch, weil Termine ist ja nicht so furchtbar viel. Wir gehen trotzdem durch. Measure Camp Berlin hatten wir ja schon angesprochen. Dann wird es im Oktober, Ende Oktober wieder, ich glaube 21. Eine zweite Runde der Pivik Pro House Konferenz gehen. Habe mich breitschlagen lassen, was beizutragen, habe noch keine Idee, was. Der Aufruf der Call for Speakers fürs Matomo Camp im November steht immer noch, da haben wir aber schon drüber geredet. Und du hast uns jetzt auch schon den nächsten SEO Day Termin hier mit dazu gepackt.
Ja, wir haben den SEO Day wieder, wie jedes Jahr in Köln. Gibt auch schon Tickets und ich bin wieder dabei als Auftretender. Als Speaker, wie nennt man das? Auftretender, als Performer, als
Top-Act
auf der Bühne.
Keynote-Speaker.
Aber morgens um 15:15 bin ich schon dran, an der zweiten Reihe also. Um 9 Uhr gehen die ersten los und dann, ich mache diesmal Analytics zwischen Algo und Ahnungslosigkeit. So heißt der Vortrag. Einfach mal so ein bisschen was dazu, wie KI, AI, der Webanalyse helfen kann oder auch nicht helfen kann oder wann die zu kreativ werden, wo man aufpassen muss. Darum geht's bei mir.
Ja, also ich würde es mir angucken.
Ja, kommst du?
Ja, vermutlich.
Cool.
So, was haben wir dann da noch? Ja, nichts mehr. Wir sind fertig und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Da der Michael uns reingebracht hat, kann der Michael uns auch rausbringen.
Genau, Feedback wisst ihr am liebsten bei termfrequenz.de bei uns in der Beyond Page Views, ich wollte gerade Beyond Podcast, Beyond Page Views Kategorie beim aktuellen Post. Auch Tipps zu irgendwelchen Tools, Links. In TypeScript gerne Python, nicht so gerne, mögen wir beide nicht so gerne, ne, Markus?
Nee, auf keinen Fall. Ich bin großer TypeScript-Fan, ja, bekennt.
Wobei ich ein bisschen neidisch auf die Jupyter Notebooks, also die Colabs bin, dass man da so schön Python machen kann und so einfach so basteln kann. Aber jetzt genau, also wenn ihr irgendwelche Tipps, Tricks und sonst irgendwas habt, dann meldet euch einfach und dann Mails an podcast@analytics.de und das war's von uns für heute. Und okay. Es gibt da diesen Monat eine Ding-des-Monats-Folge, also
ja. Also nicht wundern, wenn da noch was kommt.
Ciao.